Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit ein herzliches Willkommen zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Hier am Mikrofon ist Erik und an meiner Seite Markus. Hallo.
Hallo zusammen.
Ja, wir dürfen euch zur vierten Folge begrüßen und Markus, würde ich erstmal kurz erzählen, um was es heute geht, was wir heute durchnehmen werden.
Und dann schauen wir doch mal rein, genau. Ihr werdet euch sicher schon denken können, auch die Folgen zuvor liefen genauso ab und so wird es auch weitergehen. Wir haben heute wieder das Recap für euch, diesmal vom ersten Saisonspiel gegen die Potsdam Royals. Wir werden einen Ausblick wagen auf das kommende Saisonspiel, das Jubiläumsspiel im Robert-Rudolf-Habich-Stadion gegen die Kiel Baltic Hurricanes. Und auch heute haben wir wieder einen Gast, den lieben Alex, unseren Stadionsprecher. Und weil ihr ja sicherlich alle wisst, dass der Alex gerne redet, müssen wir uns hier ein bisschen kurz fassen. Deswegen geht es jetzt auch direkt los mit dem Recap für Potsdam. Und da hatte Erik erstmal noch eine kleine Vorgeschichte dazu.
Ja, also ihr habt es ja in der letzten Folge, hoffe ich mal, gehört. Wir hatten ja die Jungs Philipp und Nico von den Auswärtsfahrten zu Gast. Und da sind wir halt direkt mitgefahren, hat man ja angekündigt. Und ja, das lief eigentlich ganz entspannt ab. Man hat sich getroffen am Samstag um 10 war Treff auf dem Parkplatz in der Nähe vom Elbeplatz. Elbepark, genau, danke. Und ja, da konnte man sich erstmal in Ruhe unterhalten. Da hatte man so eine Stunde Zeit um 11 kam dann der Bus oder war dann die Abfahrt, das weiß ich jetzt nicht, ich habe da nie genau
auf die Uhr geguckt. Gegen 11 sind wir, glaube ich, losgefahren, ja.
Genau, ganz gemütlich wurde der Bus beladen mit diversen Kaltgetränken und alles, was man halt brauchte. Jo, und da ist man dann entspannt losgefahren. Und genau wie es halt auch beschrieben wurde, da man unterhält sich im Bus, man über das Team, über das Spiel, immer sehr witzige Atmosphäre, es wird Kuchen rumgereicht und man kann für einen schmalen Taler diverse Getränke kaufen.
Ja, und dann ist das eigentlich tatsächlich so ein bisschen Kaffeefahrtenmotto schon gewesen. Ja, man hat halt viel gequatscht und Potsdam war jetzt nicht ganz so weit, muss man ja ehrlich sagen. Ich glaube, nach 3 Stunden oder so waren wir dann da. Eine Pause haben wir zwischendurch mal gemacht. Aber in der Pause war auf jeden Fall interessant, weil wir haben da nämlich den Mannschaftsbus getroffen.
Ganz genau, der stand auch mit auf der Raststätte und wir haben uns ja vorher so ein bisschen unterhalten und da kamen auch direkt ein paar Fragen auf, wo auch direkt mal gesagt wurde, Jungs, das könnt ihr mal im Podcast vielleicht aufklären. Und wir mussten auch gar nicht großartig recherchieren, denn als Frage, die da aufkam, jetzt zum Beispiel die Coaches, sieht man ja unten auf dem Spielfeld, die haben immer so Headsets auf. Das kennt man ja auch aus der NFL und da kam halt die Frage, was hören denn die da, mit wem sprechen die? Haben die, eine wichtige Frage war, ob die Quarterbacks, wie es halt eben in der NFL so ist, dass die Quarterbacks halt auch in Kopfhörer quasi in ihren Helm verbaut haben. Und da war halt mal die Frage, wie ist denn das bei uns? Mit wem wurden da gesprochen? Und da ist scheinbar, das habe ich gar nicht mitbekommen, da ist bei dem Halt auf der Raststätte die Anja, die liebe Anja
von der Statistik-Crew.
Ja, genau, von der Statistik-Crew, ist einfach mal zum Teambus hingegangen und hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, wen sie gefragt hat, irgendjemand von den Trainern, denke ich mal.
Ich glaube, Robert Kruse hat sie gefragt, ich weiß es aber auch nicht ganz genau. Ja.
Und kam dann direkt mit der Info zurück und hatte eben mal nachgefragt. Und es ist halt tatsächlich so, also die Offense hat quasi einen Funkkanal mit den Headsets, die Coaches halt untereinander. Und die Defense halt genauso. Und der Ulz Däuber, unser Headcoach, der kann dann halt eben zwischen den Kanälen hin und her switchen und sich da eben mal einschalten oder mal hören, was da so besprochen wird. Also das ist zumindest die offizielle Aussage, über was die da reden.
Ja, unsere Vermutung war, die gehen die Pizzabestellung für nach dem Spiel durch.
Ja, ja, ja. Werden wir nie nachweisen können, aber genau. Aber der Quarterback, der hat kein Mikrofon oder Kopfhörer in seinem Helm.
Ist in der GFL wohl nicht erlaubt, war die Aussage.
Genau, da verständigt man sich dann mit wilden Winken von der Sideline aus.
Manche Teams machen es mit Pappschildern, alles schon erlebt.
Da gab es noch eine weitere Frage, und zwar zu den Testspielen, weil wir hatten ja das Testspiel gegen die First Razorbacks gehabt letztens. Und da wurde gefragt, wie kommt es denn zu diesen Testspielen? Wer meldet sich bei wem und gibt es da irgendwelche Regeln dafür? Und da kam auch dann die Antwort, dass da die Regel dafür ist, dass da maximal eine Liga Unterschied sein soll oder muss. Und ja, jetzt genau wer jetzt wen kontaktiert, ich glaube nie, dass das irgendwie eine Regel ist, aber man versucht ja natürlich ein Heimspiel zu organisieren für so ein Testspiel. Also wir hatten ja quasi gegen die Fürstis zu Hause gespielt. Und deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass Dresden jetzt angefragt hatte. Also ich kann mir jetzt irgendwie schwer vorstellen, dass eine Mannschaft fragt, hier dürfen wir irgendwo bei jemandem mal zu Gast sein. Beziehungsweise kann ja sein, dass das Fürsti vielleicht angefragt hat und dann hieß es aber bitte bei uns oder so. Also irgendwie sowas in der Richtung muss dann sein.
Aber apropos Fürsti, also die müssen auf jeden Fall gut was mitgenommen haben aus dem Testspiel. Einige werden es ja wahrscheinlich gesehen haben, die Ergebnisse aus der GFL 2. Fürsti hat ihr erstes Spiel gegen die Frankfurt Pirates einfach mal mit 91-6 gewonnen.
Das ist meine Wahnsinnshausnummer.
Das ist ein absolutes Shootout. Also ich muss erst mal sagen, ich bin immer davon ausgegangen, dass dann beim Football irgendwann mal so ist, ja, komm, okay, jetzt haben wir hier genug gemacht. Ne? Also spätestens, glaube ich, nach einem 50-Punkte-Vorsprung oder so, sagt man ja eigentlich, wir schalten jetzt hier mal 4-5 Gänge zurück, lassen mal die Backups von den Backups spielen. Und naja, oder ich weiß es nicht, ob Frankfurt einfach nur mit dem Putzteam da war. Entschuldigung, das soll kein Hate sein an irgendwen da draußen, der Frankfurt Pirates-Fan ist oder an die Frankfurt Pirates selber, aber 91-6, das ist schon brutal.
Ja, also das war natürlich krasse Sache. Und wir, also vielleicht bringen wir auch Glück. Ich meine, wir haben ja letzte Folge dann den Razorbacks viel Glück für die Saison gewünscht und oh, hat gefruchtet, würde ich sagen. Ich denke, dass wir ein gutes Omen sind.
Genau. Aber zurück zu unserer Auswärtsfahrt. Wir wollten weiterfahren nach unserer Rast nach Potsdam.
Sind wir dann auch und kamen dann halt in Potsdam an und da hat dann der Nico, der Reiseleiter, kann man sagen, wurde dann immer ein bisschen genötigt, mal, also so eine Busse haben ja Mikrofone, da vorne mal das Mikro in die Hand zu nehmen und ein bisschen was zu erzählen. Und da sind wir halt dann durch Potsdam getingelt mit dem Bus und da wurde halt so ein bisschen, hat Nico ein bisschen versucht zu erklären, was hier, welches Gebäude ist, weil Potsdam ist ja echt eine schöne Stadt, muss man sagen. Und ja, da hat er so, glaube ich, im Live-Ticker bei Google quasi geguckt, was ist das jetzt für ein Gebäude, was ist hier. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Wir waren auch, ich glaube, echt zeitig da. Ich glaube, zwei Stunden?
Zwei Stunden vor Anpfiff waren wir, glaube ich, am Stadion. Und da hatten sie uns dann schon gesagt, ja, wir machen erst anderthalb Stunden vor Spielbeginn auf. Und dann standen wir da und dann
gab es. Übrigens gar nicht so geil, weil durch einige Kaltgetränke im Bus waren nämlich, also das war nicht nur das Stadion noch nie geöffnet, sondern auch die Toiletten draußen waren noch
und zu. Du weißt ja, Dresdner Biere trinkst du eins, machst du, naja, vier. Egal, lassen wir das. Aber wir hatten ja dann nicht nur die Wartezeit, wir hatten auch noch ein leichtes Problem beim Ticketkauf. Das funktionierte auch nicht so problemlos, aber am Ende hat ja alles funktioniert. Wir sind reingekommen, wir haben dann Platz gefunden, wir haben uns auch gut gruppieren können, dass wir lautstark unsere Mannschaft unterstützen konnten. Und man hat sogar noch ein paar altbekannte Gesichter gesehen. Man wusste ja, Jonas Gatsche spielt jetzt im Gegnerteam. Aber auch auf der Fantribüne wurden dann Robin Wilczek und Tim Schulz noch gesichtet. Und ja, leider haben sie uns kein Glück gebracht, wie wir ja alle wissen. Aber naja, wollen wir es mal hier an den beiden festmachen. Starten wir jetzt lieber mal rein, weil jetzt haben wir doch schon wieder 10 Minuten fast nur über unsere Vorgeschichte geredet. Wir wollten uns ja heute beeilen. Also, jetzt aber, wir fassen das jetzt mal hier zusammen. Wie ist es denn gewesen, das Spiel?
Genau, also, ja, natürlich nicht ganz so erfolgreich. Also, können wir vorab erstmal sagen, das Spiel ging 21-24 aus, beziehungsweise 24-21 für die Potsdam Royals. Wir sind also mit einem Sieg, mit einer Niederlage in die Saison gestartet.
Vielleicht ein gutes Omen. Letztes Jahr sind wir auch mit einer Niederlage gestartet.
Das stimmt. Das ist natürlich, ja, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. So, naja, da ging es halt los. Das erste Viertel war wenig erfolgreich für Dresden. Da gab es Three and Out, Punt und erst im dritten Drive gab es dann mal Punkte. Die Royals hatten zwei Drives. Im ersten Drive konnten sie direkt scoren mit 7-0 in Führung. Und im zweiten Drive hatten sie versucht, einen vierten Versuch auszuspielen an der Dresdner 3-Yard-Linie. Den konnten wir aber Gott sei Dank stoppen. Und dann war Dresden wieder dran. Und in unserem dritten Drive konnte David Baum einen Rush-Touchdown erzielen. das war ein echt geiler Drive. Der hat eine Weile gedauert. Der ging, da war Yassan übers ganze Feld marschiert als Running Back. Das war echt gut zu sehen. Da ist da, haben sie die Offensive Line hat gute Lücken aufgetan. Und da konnte echt geackert werden mit dem Lauf. Und am Ende konnte dann David Baum ausgleichen zum 7-7 mit einem gelaufenen Touchdown.
Genau, und dann kamen die Royals natürlich logischerweise wieder in Ballbesitz, noch Ende des ersten Viertels mit knapp so 45 Sekunden auf der Uhr. Haben sie sich schon mit ihrem Return stark vorgearbeitet und standen schon an der Dresdner 35. Haben es dann probiert mit einem Touchdown-Pass, der durch eine Strafe zurückgepfiffen wurde. Haben sie wieder einen vierten Versuch ausgespielt, der in einem Incomplete Pass landete. Und somit ging es für Dresden los. Aber auch hier war immer noch ordentlich Sand im Getriebe, denn das reichte gerade so, dass man nochmal punten durfte und die Royals sich dementsprechend schnell wieder mit ihrer Offense aufs Feld begeben durften. Und das haben sie auch ganz ordentlich gemacht, haben sich dann schön übers Feld gearbeitet, haben sich ein bisschen Zeit gelassen und am Ende durfte ein Yardlauf von der Nummer 20 zum Erfolg führen für die Royals. Und somit stand es 14-7 gegen die Monarchs, unerfreulicherweise. Aber jetzt hatte man dann endlich doch mal seinen Mut gefasst und hatte gesehen, wie es laufen kann. Und es lief im wahrsten Sinne des Wortes sehr gut. Denn Dresden läuft von seiner eigenen 30 an fast übers ganze Feld. Dann hat man irgendwie sich selber nicht mehr so richtig vertraut, haben wir uns so gedacht, weil dann kamen auf einmal 3 Incomplete Pässe. Und ja, als man dann gezwungen war oder genötigt war, jetzt anhand des Score oder des Scoreboards den vierten Versuch zu spielen, klappte es dann wieder und mit dem Lauf landete Yassan Nasser bei noch 10 Sekunden auf der Uhr in der Endzone. Die 2 PETs übrigens wieder von unserer 89 Sebastian Naas als Kicker da auf dem Feld, der solide traf und somit stand es 14-14. Aber wer jetzt denkt, 10 Sekunden, ja gut, die knien ab und ab geht's in die Halbzeit. Nee, Potsdam hat auf jeden Fall mächtig Dampf gemacht und das wollten sie hier auch nochmal zeigen, denn die haben schon den Kick-Return bis an die Mittellinie retourniert und dann gar nicht dran gedacht aufzugeben, sondern sind einfach mal losgelaufen und sind noch bis an die Dresdner 5 Yard gekommen. Also das war dann direkt, wo unser Fanblock aufgebaut war. Und man muss schon sagen, ich glaube, der ein oder andere im Fanblock hat da schon schwere Schnappatmung gekriegt und hat den Running Back schon in der Endzone liegen sehen. Aber so ging es mit einem 14-14 in die Halbzeit.
Ja, und da war Halbzeit. Das war die Zeit der Running Backs. Also man muss dazu sagen, das Wetter war schwierig. Es war super windig. Es hat am Anfang des Spiels, oder beziehungsweise es hat dann aufgehört, es hat kurz vorm Spiel noch geregnet. Also der Rasen war dann nass. Und es war sauwindig. Aber zu Spielbeginn hörte der Regen auf, aber der Wind nicht. Demzufolge wurde echt viel gelaufen. Und ja, bei Dresden wurde halt immer hin und her gewechselt zwischen Yassan Nasser und David Baum, was halt super funktioniert hatte. Bei den Royals war das die Nummer 20 der Pajarinen.
Ja, so kann man das schon sagen. Das ist ein bisschen schwieriger Name tatsächlich.
Die Royals haben sehr schnell gespielt, kann man sagen. Das hat sich quasi angefühlt wie eine No-Huddle-Offense und der Royals Quarterback hat auch immer sehr schnell den Ball rausgekriegt. Also die Dresdner Defense hatte echt wenig Zeit, sich auf das Play vorzubereiten.
Und dementsprechend war die Royals schwer auszurechnen, was die Offense angeht. Also sie waren laufstark, aber auch eben sehr passstark und auch das gut verteilt, Lauf und Pass. Bei Dresden hingegen waren auf jeden Fall noch leichte Abstimmungsprobleme in der Offensive zu erkennen. Defensive hat man auch auf jeden Fall noch nicht so die hundertprozentigen Mittel gefunden, entweder den Lauf oder den Wurf zu stoppen. Noch dazu muss man sagen, ging Dresden etwas lidiert aus der Halbzeit raus, denn zur Halbzeit musste unser Neuzugang von den Vienna Vikings, der hoch angepriesene Defense-Spieler Lionel Misangumukini, leider verletzt raus. Und unser Nummer 6, Austin Carter-Samuels, war bereits zur Halbzeit angeschlagen. Die Hiobsbotschaft, die danach kam, einen Tag nach dem Spiel, habt ihr ja sicherlich alle schon gehört. Mittlerweile ist er out for season, aber da werden wir vielleicht danach nochmal kurz drüber reden. Wir wollten ja jetzt erstmal das Spiel zusammenfassen.
Genau, dann ging es ins dritte Viertel. Ja, und das war halt dann für Dresden auch zum Vergessen direkt, also zeitnah Anfang des Viertels verletzte sich die Nummer 98 von uns, Carlo Reimann. Er lag lange, wurde lange auf dem Feld behandelt und musste dann von seinen Mitspielern quasi vom Feld geführt werden, gestützt werden. Ja, und so ging es dann halt auch weiter. Punt für Dresden. Dafür konnte man einen vierten Versuch der Royals, den sie ausspielen wollten, an der 6-Yard-Line, also man sieht schon, die haben echt aggressiv gespielt, an der 6-Yard-Line stoppen. Die Royals waren lange auf dem Feld in dem Quarter. Die haben gutes Zeitmanagement quasi betrieben. Und später konnten sie dann mit einem Touchdown in Führung gehen mit einem 21-14. Dann gab es noch später eine Interception von Dresden. Also die Royals haben einen tiefen Pass in die Endzone geworfen und Andrew McElroy von uns konnte den Pass in der Endzone intercepten.
Ja.
Damit hatten wir dann ein Touchback und so endete dann das dritte Viertel.
Genau, Dresden hatte dann, also wir als Fans hatten auf jeden Fall die Hoffnung, dass damit jetzt der Aufwind kommt und so dieser Schlüsselmoment quasi, wir haben jetzt die Interception, wir haben sie jetzt wieder im vierten Versuch gestoppt, kurz vor der eigenen Endzone, mal wieder gestoppt und sah auch wirklich gut aus. Yasan ist wieder wieselflink übers ganze Feld gelaufen gefühlt. Es gab einen schönen tiefen Pass, ich glaube bestimmt 30 oder 40 Yards, auf die Nummer 13, auf Anthony Brooks. Aber dann war auch dem Ganzen schon wieder vermiest. Genau mit Anfang des vierten Viertels landete auch Dresden seine Interception. Und die war umso bitterer, denn da wurde nicht nur ein Touchback draus, weil die Interception in der Endzone gefallen wurde, sondern der Returner oder der Defense-Spieler von den Potsdam Royals lief einfach mal über 80 Yard das Feld runter und landete auf der Dresdner 20. Das war auf jeden Fall schon zum Haare raufen für uns alle, das mit anzusehen, dass er dort gerade noch so mit dem letzten Atemzug gestoppt werden konnte. Und ja, dann hatte Potsdam nicht mehr viel Feld vor sich. Die Defense hat aber alles Menschenmögliche getan und hat es zumindest geschafft, sie bei einem Field Goal zu halten. Und war eigentlich auch noch genug Zeit auf der Uhr. Man hatte dann im vierten Viertel bei 9:21 stand es 24:14. Man hatte ein Two-Score-Game vor sich. Aber es waren ja auch noch ein bisschen mehr als 9 Minuten zu spielen. Dresden war dann recht gut unterwegs. Und dann kam es zu einer Szene, die wird euch sicherlich alle ein paar Fragezeichen über den Kopf gezaubert haben. Wir versuchen das jetzt mal aus unserer Sicht der Dinge zu erklären. Das fängt an mit einem ziemlich starken Return von unserer Nummer 7, Kenny Flore, der so ungefähr bis zur Mittellinie kommt. Dann fliegen Flaggen. Es wird am Ende ein Facemask gegen das Kicking-Team gepfiffen und ein Holding gegen das Returning-Team. Und dann kommt der Punkt, der uns allen mit einem großen Hä? Auf der Tribüne zurückließ. Dresden lehnt das Facemask ab und nimmt die eigene Strafe, das Holding natürlich dann, weil man kann ja eigene Strafen nicht ablehnen, in Kauf und verliert quasi den Return und steht dann irgendwo an der eigenen 30 oder so. Wir haben das mal versucht für euch rauszufinden, warum, wieso, weshalb das denn so ist. Weil, wie gesagt, also wir haben es vor Ort nicht verstanden. Wir haben uns damit Thomas Aust unterhalten, dem Moderator bei Radio Monax TV, der auch jahrelang selber Schiedsrichter war und da sehr fit ist, was das Thema angeht. Die Antwort war sehr ausführlich und die wollen wir euch jetzt hier so nicht unbedingt präsentieren. Deswegen versuche ich das mal mit meinen eigenen Worten darzulegen. Ich habe das so verstanden, dass Dresden einfach nur auf Nummer 100% sicher gehen wollte, dass sie definitiv den Ball haben. Weil wenn man beide Strafen wertet, wird es ein Re-Kick geben. Und da besteht natürlich immer die Gefahr, dass der entweder noch tiefer geht, der Kick, oder dass vielleicht sogar irgendwas schief geht und die Potsdamer wieder in Ballbesitz kommen. Oder irgendwas halt noch Unvorhergesehenes passiert. So war man sich sicher, man hat auf jeden Fall den Ball, man hat noch genug Zeit auf der Uhr, um das Ding jetzt hier runterzulaufen. Und deswegen hat man sich dafür entschieden, eben nur das Holding gegen sich selber zu nehmen und nicht das Facemess zu nehmen und einen Re-Kick ausführen zu lassen. Wenn jemand da draußen der absolute Guru ist und das noch viel, viel besser erklären kann und sagt, es ist totaler Quatsch, was ich hier erzähle, dann darf er sich hier gerne melden. Wir haben eine E-Mail-Adresse in den Shownotes stehen. Schreib uns gerne deine E-Mail-Adresse, wie es deiner Meinung nach besser war. Ja, jetzt zurück zum restlichen Spiel. Denn nachdem man jetzt diese leichte Verwirrung hatte auf Seiten der Dresdner Fans, konnte Dresden trotzdem diesen Drive noch recht gut verarbeiten. Es sind zwar bestimmt knapp 4 Minuten vergangen, aber man stand am Ende in der Potsdamer Endzone durch wieder einen schönen Touchdown-Lauf von Yasser Nasser und dem anschließenden Putt von Sebastian Naas, stand es 24-21 und mit 5 Minuten, ein bisschen mehr als 5 Minuten, war auch noch genug Zeit auf der Uhr. Allerdings hat das Clock-Management von Potsdam hervorragend funktioniert. Die sind fast nur noch gelaufen und haben dementsprechend sehr viel Zeit von der Uhr genommen und haben mal wieder einen ihrer berühmten vierten Versuche ausgespielt. Und diesmal konnte die Defense nicht gegenhalten. Somit kam es zum neuen First Down. Potsdam hatte 4 neue Versuche irgendwo im Mittelfeld der Dresdner Seite und hat es dann aber vielleicht etwas, will nicht sagen zu sehr auf die Spitze getrieben, aber man hätte nochmal ein Field Goal machen können, haben sie nicht, wollten nochmal einen vierten Versuch ausspielen, haben es wieder nicht geschafft. Dresden bekam mit 7 Sekunden nochmal den Ball und mit 7 Sekunden kannst du jetzt ein bisschen Free-Flicker-mäßig den Ball hier lustig hin und her werfen und hoffen, dass irgendwann einer durchkommt. Unsere Nummer 9, Isaiah Amachi, hat sich dafür entschieden, das Ding unter seine Achsel zu klemmen und loszulaufen. Ist dabei auch 25 Yards nach vorne gekommen, aber dann stand er einer schwarz-roten Wand gegenüber und war kein Durchkommen mehr. Und somit war das Spiel dann auch durch mit leider 24-21.
Ja, wir müssen dazu sagen, die Strafen haben auch eine große Rolle gespielt in dem Spiel auf beiden Seiten. Also man muss sagen, das war kein souveränes Spiel von beiden Teams. Potsdam hat trotzdem deutlich souverän gewonnen. Also deutlich gewonnen haben sie nie, aber das war schon deutlich ein Sieg, weil Dresden hatte einige Chancen hergegeben, Punkte zu machen. Und an manchen Stellen hatten wir auch ein bisschen Dusel. Also das hätte auch noch ein bisschen höher ausgehen können. Aber naja, lassen wir das mal so stehen.
Ist auf jeden Fall ein verdienter Sieg von Potsdam, das kann man schon so sagen.
Das stimmt. Ich glaube, auf unserer Seite gab es 7 oder 8 Offsides und noch 2 Fallstarts oder so. Also da, die Jungs sind hungrig, die haben Bock, aber die Disziplin ist dann noch irgendwie...
Nicht zu gierig sein, Jungs. Kann man sagen. Zum Abschluss des Ganzen sei vielleicht noch auch zu sagen, wir haben es in der Halbzeit schon mal gesagt, es war ein sehr lauflastiges Spiel. Auf unserer Seite absolut überragendes Laufspiel von Yasser Nasser mit 150 Yards Lauf. Der Royals Running Back mit der Nummer 20, mit dem schönen Namen, den ich jetzt hier nicht nochmal vorlesen werde, es tut mir leid, hat noch ein bisschen was drüber gebracht mit 178 Yards, aber dennoch echt hervorragend, Hut ab. Also mein Game-MVP ist auf jeden Fall Yasser Nasser.
Auf jeden Fall. So, dann kommen wir jetzt zum Elefanten im Raum. Du hast es ja schon angesprochen. Unsere Nummer 6, der Quarterback Austin Carter-Samuels, der erst neu zum Team gestoßen ist, hatte sich wohl, wie wir im Nachhinein erfahren haben, schon recht früh im Spiel verletzt.
Das muss, glaube ich, tatsächlich im ersten Drive sogar passiert sein oder im zweiten spätestens. War er dann irgendwie an der Sideline weggerutscht oder so oder rausgescrambled? Irgendwie genau, so.
Das ist uns auf der Zuschauertribüne gar nicht so aufgefallen. Und er hat das Spiel dann auch noch durchgespielt. Ja, und dann am nächsten Tag wurde wohl irgendwie das Knie immer dicker oder und da sind sie halt mal ins Krankenhaus gefahren und da kam dann die Horrordiagnose. Ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen überall. Meniskus angerissen und das Kreuzband durchgerissen.
Genau, also Saison aus für Austin Carter-Samuels. Jetzt ist das natürlich unfassbar bitter, gleich im ersten Spiel seinen neuen Starting Quarterback zu verlieren, der sicherlich mit seinem Bruder so eine bisschen wetteifern wollte und zeigen wollte, dass es genau noch so drauf hat. Das werden wir jetzt wohl leider nicht herausfinden. Aber ganz
genau. Und da wird dann nächste Woche, werden wir mit Marvin Schöne, dem neuen Quarterback, der aus der Jugend hochkam, dann gegen Kiel spielen. Ist jetzt halt die Frage, die Monarchs werden jetzt halt noch auf der Suche sein nach einem neuen Quarterback.
Man nimmt es an.
Aber erstmal wird man auf jeden Fall aufgrund der Zeit natürlich mit unserem neuen Quarterback, also mit dem jungen Marvin Schöne, das nächste Spiel gehen.
Wir sind optimistisch. Also wir haben ja schon viel, viel Gutes von Marvin gehört. Hoffen wir mal, dass er das auch abliefern kann und sich nicht am Ende einschüchtern lässt von der Kulisse, weil Ruben der Farbestattung das erste Spiel ist ja doch schon mal eine Hausnummer.
Auf jeden Fall.
Ja, damit sind wir mit dem Recap hier auch schon soweit durch und haben schon mal einen kleinen Ausblick gegeben. Der große Ausblick auf Kiel kommt dann. Jetzt kommt erstmal jemand anderes, den ihr auch schon alle öfters mal gehört habt, wenn ihr mal im Stadion wart. Wir haben es euch ja angekündigt. Wir sind auch heute wieder nicht alleine hier am Mikrofon. Wir haben auch heute wieder einen Gast. Und weil wir heute einen Gast haben, der natürlich euch allen bestens bekannt sein sollte, kann es nicht nur ein ganz normaler Hallo, wer bist du sein. Nein, hier muss was Besonderes herhalten. Denn wir haben heute ihn zu Gast. Den einzigen, den wahren. Ihr kennt ihn alle. Macht Lärm, klatscht in die Hände, steht auf, jubelt, schreit, was auch immer ihr wollt. Hier, heute, hier für euch. Unser Stadionsprecher, der Alex. Hey Alex.
Hey, hallo zusammen, grüßt euch. Schön, dass ich hier sein kann.
Schön, dass du hergefunden hast. Wir müssen sagen, du hast dich ja direkt ein bisschen selbst eingeladen. Das war perfekt für uns. Wir wollten dich sowieso fragen, irgendwann im Laufe der Saison mal. Aber du hattest mich dann irgendwann angeschrieben bei Facebook und ja, deine Hilfe quasi angeboten. Da du hast Erfahrung im Radio und allgemein kannst du ja frei sprechen quasi. Na, du machst das ja seit Jahren jetzt schon bei den Monarchs als Stadionsprecher und da hast du dich halt dann direkt mal angeboten, dass du, falls wir Hilfe brauchen oder Fragen haben und eben auch direkt als Gast mal. Ne? Das ist sehr toll.
Weil ich das total cool finde, was ihr da als Projekt an den Start gebracht habt und dass ihr dieses Thema Podcast ins Leben gerufen habt und mit so viel Enthusiasmus und Leidenschaft das angeht. Und es ist natürlich klar, dass ich da gerne unterstütze.
Wir freuen uns natürlich heute riesig und sind auch ein bisschen vorbereitet, haben 1, 2, 3, 4 Fragen rausgesucht, hoffen, dass wir so ein bisschen auch die Leuten ihre Interesse oder ihre Fragen beantworten können, die sie uns vielleicht nicht stellen konnten diesmal, weil wir nicht aufgerufen haben. Man muss nämlich dazu sagen, wir nehmen heute bereits an einem Montag auf. Die Folge kommt ja erst am Donnerstag raus. Deswegen, falls ein paar News im späteren Verlauf nicht mehr ganz so aktuell sind, seht's uns nach. Es könnte einfach noch nicht an unserem aktuellen Wissensstand liegen. Aber wir wollen auch heute wieder nicht lange um den heißen Brei drumherum reden. Fangen wir doch einfach mal ganz standardmäßig an. Erik hat es ja schon gesagt, du hast schon ein bisschen Erfahrung auch im Football-Bereich, nicht nur an der Sideline. Du hast uns ja im Vorhinein gesagt, du hast auch mal selber aktiv gespielt. Wie bist denn du eigentlich überhaupt zum Football gekommen und was ist denn so aus deiner aktiven Zeit Nennenswertes so vielleicht rausgekommen als an Stats oder welche Position? Erzähl einfach mal ein bisschen aus deiner Vergangenheit.
Ist lange, lange her. Also zum Football gekommen, das erste Mal überhaupt in Berührung gekommen, bin ich durch einen amerikanischen Austauschschüler. Das war, oh Gott, jetzt kommt mein Alter raus, Ende der 80er Jahre im 20. Jahrhundert. Und dann gab es Anfang der 90er Jahre den Vorläufer der NFL Europe, die sogenannte World League of American Football. Und damals, da habe ich in Hannover gewohnt und da sind wir mit ein paar Mitschülern dann nach Frankfurt gefahren, zur damaligen Frankfurt Galaxy, volles Stadion, also das heutige Deutsche Bank Stadion. Und das war natürlich gigantisch, dieses Thema zu erleben. Das war aber so 90, 91 und das großer Hype. Und dann ist es erst ein bisschen abgeflacht und dann bin ich zum Studium nach Kiel gegangen und hatte dort dann auch ziemlich schnell einen Job im Hörfunk. Zunächst so als rasender Reporter so ein bisschen. Und dann suchte jemand tatsächlich, jemand bei uns in der Redaktion, der ein paar O-Töne, ein paar Interviews macht mit den Kiel Baltic Hurricanes. Und dann bin ich dort mal hingegangen und habe ein paar Interviews gemacht. Und so bin ich dann mit den Kollegen dort in Kontakt gekommen. Und es hat sich dann rausgestellt, dass der Radiosender, für den ich gearbeitet habe, das war Delta Radio in Schleswig-Holstein und Hamburg, dass die der Medienpartner der Canes wurden. Und so bin ich mit dem damaligen hauptamtlichen Stadionsprecher zusammen, mit dem Andreas Puch und ich, haben dann quasi uns ein bisschen die Show dort aufgeteilt. Und ja, ich habe so das Vorprogramm, das Warm-up gemacht und dann die Halbzeitshow und die Pressekonferenz. Und so bin ich da so in diesen Verein ein bisschen hineingerutscht und dann bin ich einfach mal zu einem Probetraining gegangen und dachte, Mensch, jetzt irgendwie musst du das einfach mal ausprobieren. Und ich war dann schon ein bisschen über 20, eigentlich ein reichlicher Spätstarter und habe dann irgendwie aber einen ganz guten Weg gefunden. Als ich noch einige Kilos schlanker war, habe ich als Wide Receiver angefangen und dann setzte natürlich dann der Ruhm ein und die Pfunde auch und das gute norddeutsche Essen. Und ich habe dann etwas Masse zugenommen, manche sagen sogar Muskelmasse, und bin dann als Tight End gewechselt. Und ich war aber natürlich ja, ich war da durchaus überschaubar in meinen Leistungen, würde ich sagen, ja, und war da jetzt nicht so der Starspieler, die es damals gab, so Timo Groß, Marco Knorr, dann Kieler Legenden, da habe ich natürlich hinten dran gesehen, ja, von denen habe ich mich mehr trainieren lassen. Und es gab mal einen Coach, der André Schlemann, der hat dann auch gesagt, Mensch Alex, so wenn das, was auf deinen Hüften ist, noch auf deine Schultern kommt, dann könnten wir aus dir sogar einen Footballspieler machen. Und das aus seinem Munde war natürlich dann irgendwo ein Kompliment. Und ich bin dann so ein bisschen mehr in, ja, Managementfunktionen in dem Verein gekommen. Ich war dann zweiter Vorsitzender und auch Sportdirektor und das dann ausgerechnet im Abstiegsjahr. Das war natürlich bitter, oder beziehungsweise das Jahr davor war aber auch schon bitter. So war ich dann quasi teilweise in Personalunion der Moderator des Medienpartners, der zweite Vorsitzende und der Sportdirektor. Also ich habe mich quasi selber engagiert, damit ich den Leuten da was erzählen kann.
Du warst Kiel.
Durchaus von Vorteil. Ich war sozusagen, wir waren damals, wenige Leute waren Kiel, und am Ende des Tages haben wir sogar mit drei Leuten noch das Stadion gefegt, weil wir uns den Putzdienst nicht mehr leisten konnten. Also das war durchaus schon eine wilde Zeit, so. Das war dann halt so die Phase 2000, 2001, 2002 dann die Dreh. Und ja, ich wollte natürlich dann irgendwann auch nochmal Examen machen, also es war eine schwierige Zeit von der zeitlichen Belastung, auch was das Privatleben angeht, und ja, und dann kam natürlich auch dann jene sagenumwobene Schlacht, wo wir dann, dass wir wussten schon in Kiel, dass wir die Klasse nicht halten können, weil wirtschaftlich waren wir explodiert, da gab es auch, ja, fiese Dinge noch im Hintergrund, die dann zum ja, wirtschaftlichen Fallout geführt haben. Und wir wussten, wir gehen raus aus der Liga. Dresden war damals in der Euphorie, Aufsteiger, Aufstiegskandidat, jetzt in der Relegation. Damals war es dann so, dass der zwar, also wie heute auch, dass der Letzte der ersten Liga Nord gegen den ersten der zweiten Liga Nord ein Relegationsspiel oder zwei Relegationsspiele spielt und dann den Aufsteiger oder eben auch Nicht-Aufsteiger ermittelt. Und wir wussten, wir gehen raus, so oder so, egal wie das Ergebnis ist, konnten schon gar nicht mehr andere Amerikaner nach Hause bei uns behalten und mussten dann spielen, haben das Hinspiel schon deutlich verloren, das war sowieso klar. Und dann das Rückspiel in Dresden, wir wussten gar nicht mehr, ob wir es uns überhaupt die Reise leisten konnten, und Dresden hat uns angefleht, dass wir denn kommen, weil die hatten schon 8000 Karten verkauft im Rudolf-Harbig-Stadion, und damals war ja auch noch Flut und sowas alles. Und dann haben wir die letzten Kröten, die wir da hatten, zusammen gekratzt, haben so in einer Jugendherberge außerhalb geschlafen. Die Muttis der Spieler haben noch die Brötchen für die Lunchpakete geschmiert. Und dann sind wir dann mit dem letzten Aufgebot, was wir noch irgendwie hatten, sind wir nach Dresden gefahren, wussten, das wird ein bitterer Abend. Dass er dann so bitter wurde mit dem 64-0, das hatten wir uns dann doch nicht so ganz erträumen lassen. Was vielleicht natürlich auch damals noch so in der kleinen Animosität lag, dass der damalige Headcoach der Dresden, Cliff Madison, auch mal Trainer in Kiel war und dann es da vielleicht kommunikative Missverständnisse gab und er natürlich so ein bisschen seine späte Genugtuung fand und wirklich ausgespielt hat bis zum letzten bitteren Ende, ja. Was man normalerweise eigentlich nicht macht, ja, weil man sagt, okay, komm, wir führen in der Addition beider Spiele schon 50-0. Und ganz ehrlich, es gibt heute noch so ein paar Ewiggestrige nach über 20 Jahren, die mir immer noch vorhalten, jetzt bist du ja für den Endgegner, du bist ja für Dresden jetzt, wie kannst du das machen? Und ich sage mal, Leute, wir verstehen uns jetzt alle hier so gut, ja, das ist doch totaler Quatsch. Nach 20 Jahren das Thema immer noch hochkochen zu lassen, es nimmt auch ab. Aber man muss sagen, das hat lange Jahre für Kiel, immer auch als die Kieler dann wieder in der Liga 1 waren, ein paar Jahre später, hat das eine lange Bedeutung gehabt. Spiele gegen Dresden waren immer von besonderer Emotionalität geprägt. Und deswegen ist es natürlich super, dass jetzt am Samstag die Hurricanes zum 30-jährigen Jubiläum ins Rudolf-Harbig-Stadion kommen. Das schließt sich wie immer wie ein Kreis. Genauso wie vor 5 Jahren, da waren die Canes ja auch zu Gast im Jubiläumsspiel zum 25. Hoffen wir, dass es kein schlechtes Omen ist, denn damals haben wir das Spiel verloren.
Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Eine Niederlage pro Saison reicht dann.
Aber gut, dass du das direkt jetzt quasi den Schnitt zwischen Kiel und Dresden gemacht hast. Jetzt stellt sich natürlich der Elefant im Raum. Wie kommt es jetzt dazu, dass du eben in Dresden unterwegs bist? Ich meine, du wohnst ja nicht mal hier und jetzt bist du hier Stadionsprecher. Wie kam es denn dazu?
Ich habe nie in Dresden gewohnt, obwohl ich es gerne lange, ich habe es lange Jahre probiert, in Dresden zu wohnen, aber es wollte mir niemand einen Job geben, deswegen musste ich nach Frankfurt. Nee, das Thema war, Ich bin 2003 von Kiel nach Leipzig gegangen. Ich war dann fertig mit meinem Jurastudium und hatte aber einen Radioanschlussjob, die Morningshow mit zu übernehmen bei Energy Sachsen, zusammen mit der Freddy damals, der ein oder andere vielleicht noch kennt. Und wir waren dann ein Duo Infernale. Und dann, ja, das war ja nun in Leipzig und ich bin dann 2003 nach Leipzig gezogen. So. Und mir nichts, dir nichts, kam ich so an, meine ersten Tage in der Redaktion und dann kam dann mein Chef auf einmal auf mich zu und meinte so, Mensch, Alex, hier, prima, hast du nicht im Vorstellungsgespräch gesagt, du hast mal Football gespielt? Wir haben hier einen neuen Medienpartner, das ist hier in Dresden da, diese Dresden Monarchs, das ist doch ein schönes Projekt mal für dich, kümmere dich mal drum, das hier sind die Aufgaben, das haben wir verkauft, das wollen wir erreichen. Bitte. Und ich hörte nur Dresden Monarchs und für uns, ich meine, damals, da brannte natürlich noch Kieler Blut in mir, weil wir waren gerade abgestiegen ein Jahr zuvor, ja, das war wirklich bitter, nach dieser 100-0 Packung in zwei Spielen und dann heißt es, kümmere dich mal bitte um die Dresden Monarchs und ich so, boah, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Und dann gab es noch so ein, zwei Erlebnisse dann dazu. Da kommen wir dann später nochmal drauf zurück bei der anderen Frage nach dem verrücktesten Erlebnis. Das gehört mit Sicherheit dazu. Auf jeden Fall, so hatte ich dann den Kontakt zu den Monarchs. Und das war am Anfang eher auf diese Medienpartnerschaft gemünzt. Und ich kam dann ja ab und zu ins Stadion und war dann der Kasper vom Dienst sozusagen, aber alles noch weiter weg. Und so lernte ich dann so die Protagonisten kennen, die ja das heute auch noch prägen. Jörg Dressler, Thomas Starnke, Robert Kruse und so weiter. Und ich moderierte dann ab und zu mal Veranstaltungen, so wie zum Beispiel, ich habe sämtliche sächsischen Cheerleader-Meisterschaften moderiert und auch zweimal die deutschen Cheerleader-Meisterschaften, aber so hatte ich das ja nie so ganz den engen Kontakt. Und dann ergab sich, dass ich dann mal für den Günni, der mein Vorgänger war, nachdem es der Thorsten Püschel ja aufgehört hatte, dass ich da so ein bisschen die Urlaubsvertretung war, dass ich mal einmal im Jahr, wenn der mal nicht konnte, dass ich dann mal irgendwo einsprang. Aber man muss dazu sagen, das war schon nach 2007 und ich bin 2007 schon nach Frankfurt gezogen, weil ich einfach beruflich hier ein Jobangebot hatte, das ich einfach mal, wie man so schon sagt, nicht ablehnen konnte. Und so bin ich dann schweren Herzens aus Leipzig wieder weggegangen und bin dann schon, ja, aber nur einmal im Jahr dann zu einem Footballspiel, ja, gefahren und habe das dann mal ein bisschen moderiert, aber das war mehr so als Backup-Lösung im Grunde genommen und habe zwischendurch im Hintergrund dann Thomas und Jörg und so weiter und Robert etwas besser kennengelernt und habe viele Veranstaltungen moderiert und dann hörte der Günni auf, weil er beruflich eine zu große Entfernung zurückzulegen hatte, um zu den Spielen zu fahren. Lustigerweise kam er dann auf mich. Meine Entfernung war zu dem Zeitpunkt sogar noch viel weiter. Und irgendwie habe ich mir dann aber gesagt, wir hatten da mittlerweile schon so einen guten Kontakt. Und das war 2009. Ja, und 2009 war dann meine erste Saison. Krass, ne? Das ist jetzt die 14. Saison. Und seitdem wohne seitdem in der Nähe von Frankfurt oder in Frankfurt. Und seitdem pendel ich dann zu jedem Spiel. Also das ist an einem normalen Spieltagswochenende sind das dann 1100 Kilometer. Und die ich dann zurücklege, um dann zu einem Monarchspiel zu fahren. Und dazu kommen natürlich auch noch ein paar andere Termine. Dazu kamen dann noch manchmal Meisterschaften von den Cheerleadern oder andere Events, die wir hatten. Und meistens so in der Saisonvorbereitungsphase. Das hat dann Corona ein bisschen verändert. Da müssen wir mal gucken, wie wir da wieder hinkommen, dass wir ja eine Teampräsentation im Kino hatten. Dann gab es noch ein, zwei Sponsorenveranstaltungen. Dann haben wir uns, ist ja mittlerweile auch eine sehr enge Freundschaft entstanden, auch ein paar Mal dann immer noch mal so privat getroffen, dass so meistens vor der Saison wir vielleicht noch mal ein Wochenende irgendwo hingefahren sind oder nach der Saison, um mal die Saison auszuwerten aus verschiedenen Hinsichten, auch vom Eventcharakter her, so dass wir dann danach noch mal irgendwo hingefahren sind. Also im Grunde genommen so 10, 15 Wochenenden im Jahr verbringe ich dann doch schon in Dresden und in mancher Saison, das schaffe ich jetzt zeitlich gerade nicht mehr, da bin ich sogar noch zu jedem Auswärtsspiel mitgefahren und da war ich wirklich, glaube ich, nur für Football unterwegs. Aber so bin ich dann dazu gekommen und bin irgendwie da hängen geblieben und deswegen bin ich ja als Frankfurter, als zugezogener Frankfurter Stadionsprecher in Dresden.
Also man kann sagen, du bist auf jeden Fall nicht nur beruflich, sondern auch mit dem Football schon ganz gut rumgekommen in Deutschland. Sei es als Fan oder als Moderator.
Fan, Moderator, Kiel, Spieler, alles. Ich würde sagen, seit ja in diesem Zirkus seit 1998 oder so das eine oder andere Stadion schon gesehen.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast ja gerade schon erzählt eben, dass du ja auch viel pendelst hinher Dresden. Interessant wäre natürlich, wie bereitest du dich eigentlich auf so einen Heimspieltag? Ist es ja dann jetzt fast nur noch, wenn du sagst, du fährst nicht mehr mit zu den Auswärtsspielen, auf so einen Heimspieltag vor. Also du fährst natürlich bestimmt nicht erst 16 Uhr ins Stadion, wenn 16.30 Uhr Kickoff ist. Du bist ja dann schon lange vorher da, hast sicherlich auch zu Hause ein bisschen Vorarbeit.
Dann würde mir Jörg schon die Hammelbeine langziehen. Nee, also ja, wie gesagt, ab und zu fahre ich ja nochmal mit nach Kiel, nach Braunschweig und so weiter. Das muss man sich natürlich nicht entgehen lassen. Also natürlich ist da nach einer gewissen Zeit eine gewisse Routine. Als erstes erstmal, ich bin in der Liga quasi natürlich auf dem Infostand mit dabei. Ich informiere mich im Vorwege der Saison, im Winter, wer geht, wer kommt, was sind so die Stärken der Teams, bleibt dann ein Key-Spieler und so weiter, sodass man da so ein bisschen ja auf dem Laufenden ist, auch durch den engen Austausch mit den Trainern, Jörg und so weiter, sodass man grundsätzlich schon ja einigermaßen auf der Höhe ist, auch was unsere Recruitings angeht und wer geht, wer kommt, wer hört auf, sodass man da so ein gewisses Gefühl schon für das Team entwickelt. Ich würde mal sagen so, ja, Februar, März, wenn es sich so langsam herauskristallisiert, wer kommt. Dann ist es so, stehe ich natürlich im engen Austausch mit Jörg. Es ist meistens so, dass wir einmal vor dem Spieltag, ein paar Tage vorher, wenn der Ablaufplan soweit steht, dass wir so ein Briefing-Telefonat haben, wo wir dann Stück für Stück alles nochmal durchgehen, ob denn irgendwas anders ist oder ob es irgendwelche Besonderheiten gibt. Nun haben wir jetzt im Vorwege des Jubiläumsspiels wirklich ausführlich gesprochen, weil es ein sehr umfangreiches Programm ist. Es ist natürlich auch einfach dann in dem Laufe der Saison, so ein Heimspieltag jetzt, ich sag mal, ein ganz normaler Heimspieltag, da ist einfach auch viel Routine nach 14 Jahren drin. Da weißt du, da kenne ich den Ablauf blind. Ich weiß dann, wann das Maskottchen kommt, ich weiß, wann die Spieler das Feld verlassen. Da ist auch viel Routine drin. Meistens ist es so, dass ich hier in Frankfurt morgens um 8 ungefähr losfahre, ein bisschen gemütlich fahre, dann 3-4 Stunden später sagen wir mal 4 Stunden, und man hält sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung in Dresden ist. Das sind also so um 12 ungefähr. Und dann trinke ich erstmal entspannt ein Käffchen, quatsch mit dem DJ, quatsch mit den Spielern, quatsch mit den Trainern und nehme so die Vibrations auf, die so da sind, und dann kann ich mich so in aller Ruhe mal langsam darauf vorbereiten. Und dann nehme ich mir meistens das Stadionheft und lese mal ein bisschen, auch noch mal in der Printausgabe. Ich bekomme es meistens schon mal vorab online. Und dann ziehe ich mich oftmals dann aber auch mal in eine ruhige Ecke zurück und überleg mir so, okay, was ist die Situation des Spieltags? Wie gehen wir es heute an? Ne, so, damit ich so eine Emotionalität, so eine Welle aufbaue, damit ich dann die Worte auch finde und sie einigermaßen verständlich klingen.
Ja, das ist wahrscheinlich auch, denke ich mal, fast das Wichtigste, damit du dann auch die Emotionen halt auf die Leute übertragen kannst, weil als Stadionsprecher bist du ja nie nur der Unterhaltungsmensch da unten, sondern du musst ja auch manchmal so ein bisschen die Leute mal anschieben jetzt. So, gerade wenn man vielleicht mal ein Spiel hat, was ein bisschen zäh ist, wo es vielleicht nicht ganz so gut läuft, dann wird ja sicherlich auch mal erwartet, dass der Stadionsprecher jetzt mal so, los Leute, jetzt rappelt euch alle mal auf und jetzt peitscht man die mal richtig nach vorne. Das, also man muss ja sagen,
da sind die Meinungen durchaus unterschiedlich in der Liga. So in den anderen Stadien wird das immer gar nicht so gerne gesehen, wenn man da so den Vortänzer macht und dann vielleicht möglicherweise nicht so neutral ist, wie man das so als klassischen Stadionsprecher kennt. Und ich sitze ja auch nicht oben in der Tribüne. Die Leute, die es wissen, die sehen mich. Ich bin ja leider Gottes nicht zu übersehen. Ich renne dann immer unten auf Ballhöhe rum. Und da, ich kann es nicht anders sagen, da ist auch die Emotionalität auch schon mal drin. Da musste mich Jörg auch schon mal ein bisschen erziehen über die Jahre, wenn ich mich manchmal auch sehr, wie soll man das sagen, mit gewissen Schiedsrichterentscheidungen durchaus mal vielleicht etwas anderer Meinung war, weil ich gerade nicht hingeguckt habe und natürlich die richtige Tatsachenentscheidung der Refs vielleicht angezweifelt habe, weil ich sie nicht gesehen habe, ne? Um es vorsichtig zu sagen. Und da wurde ich auch schon ein paar Mal ermahnt, ja, bis hin, dass ich sogar mal bei einem Auswärtsspiel, wo ich in der Seitenlinie stand, von dem Gott hab ihn selig, also in seinem Football-Himmel ist er, er möge noch im realen Menschenleben ganz alt werden, Werner Stullig, der hat mich dann mal von des Feldes verwiesen, sozusagen in Berlin, ja. Also das gab's auch mal, aber da musste ich mich schon mal im Laufe der Jahre auch ein bisschen zurücknehmen. Das ist schwierig, Ne? Aber es muss manchmal auch
verständlich sein. Als Dresdner Fans sind wir alle sehr emotional. Also wir haben es ja nur erlebt. Wir waren ja, wie schon erwähnt, in Potsdam mit live vor Ort. Und dort hat der Stadionsprecher versucht, gegen die Dresdner Lautstärke gegenzuhalten. Er hat dann irgendwann so zwischen den Sätzen mehr oder weniger zugegeben, dass wir doch lauter sind. Das hat uns alle sehr erfreut. Aber ich kann es für meine Fälle auch nachvollziehen, wenn der Stadionsprecher dann eher für seine Heimmannschaft ist, weil er ist ja auch Teil des Teams. Ne? Also du bist ja nie nur ein engagierter Moderator von irgendeinem Radiosender, wie es vielleicht mal früher war, sondern du gehörst ja genauso zur Mannschaft, wie es die Fans am Ende auch tun. Und die jubeln natürlich auch eher für ihr eigenes Team als nur für den Gegner.
Apropos, du gehörst zur Mannschaft. Wie geil ist der Ring?
Boah, der ist mega. Er steht auf meinem Nachttisch. ich muss sagen, als ich die Ringgröße angegeben habe im Oktober, ich habe im Winter dummerweise ein bisschen zugenommen. Und es ist schon eine große Ringgröße. Und es ist schon eng, ne? Und es ist schon ein großer Ring. Es ist Wahnsinn. Also das hat sich, da bin ich an dem Tag sogar, sonst bleibe ich ja meistens immer über Nacht, aber da konnte ich nicht bei der Zeremonie, bin ich dann einen Tag hin und zurück gefahren. Boah, schon geil. Also, boah, ist schon mega das Ding. Also,
ja, alles andere geht auch gar nicht. Nee, wer den Ring nicht feiert, der war nie Monarchs-Fan, das muss man ehrlich sagen.
Ja, das hast du auch das Glänzen in den Augen der Spieler und so weiter und der Betreuer gesehen und auch, fand ich auch große Geste des Vereins und der Sponsoren. Die Chili da haben auch eine Kette mit dem Emblem bekommen und so weiter. Ist ja auch, darf man auch nicht vergessen, die sind ja auch immer mit dabei und oft bei den Auswärtsfahrten. Also, muss schon sagen, ein geiles Teil.
Definitiv. Und wir haben einfach die Hoffnung, dass noch einige dazukommen und dass irgendwann vielleicht doch mal der Wunsch in Erfüllung geht und es gibt zumindest eine Replika für alle, die nicht das Glück haben, einen Originalring zu erhalten. Aber gut, zurück zum Thema. Du hattest es ja vorhin schon mal erwähnt, du bist schon mal in Berlin fast der Sideline verwiesen worden. Gibt's denn sowas wie ein, was du für dich persönlich als ein großes Missgeschick siehst oder vielleicht sogar ein Fehler, wo du im Nachhinein sagst, das war jetzt schon ziemlich doof, wie das Ganze gelaufen ist, was du in Erinnerung geblieben ist?
Also mehrere Sachen. Da war natürlich das mein allererster Auftritt im Heinz Field. So, ich sollte zu diesem Auftritt kommen und wusste es gar nicht. Der damalige Stadionsprecher Thorsten Püschel, der jetzt ja heute ARD-Kommentator ist und ARD-Journalist ist, war der Stadionsprecher und ich sollte dann einfach mal vorbeischauen und der Plan war, ich schaue mir das mal an und dann würde ich dann mal so testweise vielleicht mal mitmachen. Aber meine Warte war, ja, wir besprechen das nochmal und ich war immer noch so ein bisschen, das war dann so, ich glaube 2004 oder so und das war trotzdem immer noch so ein bisschen schwierig, so Publikum, eigentlich ich, so Kiel, schwieriges Thema. Und dann komme ich in das Stadion und viel los, eine große Bühne stand da noch und dann sagt Thorsten auf einmal zu mir, ey prima, schön, dass du da bist, jetzt ist hier gerade Halbzeit, hier hast du mal das Mikrofon und kommentier du doch mal die zweite Halbzeit. Und ich hatte keine Ahnung von Spielern, Roster, gar nichts. Ich kannte keinen. Und da hatte ich einen Blackout. Also wirklich, habe ich gesagt, Thorsten, ich habe noch nie irgendwas aufgegeben und mich noch nie für irgendwas gedrückt. Und da habe ich gedacht, Thorsten, ich krieg das, also bitte, nee. Und habe gesagt, nee, sorry, ich möchte mich, wenn, darauf vorbereiten und nicht das einfach so machen. Das geht völlig nach hinten los und das macht mein Standing schwieriger. Im Nachhinein muss ich mich sagen, da habe ich mich vielleicht ein bisschen pinzig angestellt und war ein bisschen wie Möschen. Das hätte ich, glaube ich, auch einfach mal machen sollen. Ja, also heute würde ich so eine Situation einfach sagen, komm, gib das Mikro her und dann let's go. Aber damals, obwohl ich damals ja noch aktiv sogar im Radio war, habe ich irgendwie, vielleicht war es noch so ein Rest Kieler Blut in mir. Da habe ich dann wirklich wie so ein Möschen gesagt, nee, das kann ich jetzt nicht. Da fanden die mich, glaube ich, auch alle doof am Anfang, also so im Thorsten und so. Aber das hat sich dann hoffentlich gegeben.
Also Dinge, die es wahrscheinlich auch nicht so oft gibt, ein sprachloser Radiomoderator.
Schwierig.
So, und jetzt als letzte Frage quasi, ja, also schönstes Erlebnis, verrücktestes Erlebnis natürlich offensichtlich der German Bowl letztes Jahr, aber also dann kannst du gerne über deine Gefühle da berichten oder sonst, was dir noch so einfällt, was du an verrückten Sachen erlebt hast.
Also es sind ein paar Dinge. Ich habe lange tatsächlich über die Frage nachgedacht, was erzähle ich denn da? Wobei es eine Sache gab, bei einer richtig geilen Sache, da war ich nicht dabei. Das kenne ich nur ausschnittsweise von Videos, die ich auch nicht näher kommentieren darf, aber ich gehe gleich ein bisschen drauf ein. Also schönstes Erlebnis, klar, German Bowl in Frankfurt, hier nächstes Spiel, bei mir halbe Stunde weg, das Stadion, großes Stadion und alle super aufgeregt, Jörg und ich und seine Tochter wollten dann runter aufs Feld und wir waren ganz außer uns und dann völlig surreal, auf einmal ist dieser Moment da, wo man dann sagt, ey krass, diesmal gewinnen wir das, wir gewinnen das. Und ich habe in der Halbzeitpause schon ein komisches Gefühl gehabt so und dann kam dieser Onside-Kick von Florian Finke und ich dachte, oh nein, geht das wieder los? Nein, bitte. Und dann kam es aber doch ganz anders. Also natürlich war das der emotionalste Moment überhaupt. Ja, das richtig so begriffen hat man das irgendwie erst ein paar Tage später mit dem Pott dann.
Ich hab das aber heute das, noch nie begriffen, glaube ich.
Es ist auch immer noch surreal. Verrückt oder beziehungsweise positiv schön war auch, das hatte eigentlich gar keine so entscheidende Bedeutung für die Meisterschaft. Aber so, das war ein Spiel gegen die Berlin Rebels, gegen die wir uns ja immer schwer getan haben in der Vergangenheit. Ein Heimspiel. Das muss so gewesen sein, ich glaube 2017, 2018, so in der Drehe. Und wir haben geführt, dann haben wir uns den Schneid abkaufen lassen, Berlin ist zurückgekommen, Berlin war in Führung und dann hat irgendwie mit wirklich wie Crunchtime in der NFL im Super Bowl Florian Finke mit auslaufender Uhr das Winning Field Goal geschossen. Und wirklich diese Lautstärke in diesem gar nicht mal so vollen Heinz Field da, das war unfassbar. Und es war auch irgendwie so ein Meilenstein, weil wir so ein enges Spiel auch gerne mal früher abgegeben haben. Und da haben wir das Ding nochmal gedreht und vorher noch Mike Shallow, glaube ich, einen Touchdown gemacht. Und dann bam, dann dieses Field Goal, das war unfassbar geil. Und Halbfinale 2013, als wir zu Hause gegen Berlin gewonnen haben und das erste Mal in German Bowl eingezogen sind. Und emotional auf der anderen Seite, die ganzen Sachen, oh, immer diese Auswärts-Halbfinalspiele in Schwäbisch Hall, oh, bitter.
Ja, das hatten ja die Jungs bitter. Letzte Woche schon erzählt.
Bitter, oh, danach nach Hause fahren, oh, schlimm. Schönstes Erlebnis, also ich wäre da, was hätte ich gegeben, dass ich darum dabei gewesen wäre? Ich hatte Geburtstag an dem Tag und die Monarchs haben in Hamburg gespielt bei den Blue Devils. Ich war da in Hamburg, 44-0 im Regen, ich bin aber in Hamburg geblieben. Und dann sind die Jungs danach noch so 1, 2, 3, 4, 5 Stunden auf die Reeperbahn und hatten Ausgang und dann ist der Bus zurückgefahren. Und dann muss es eine Party im Bus gegeben haben, die ist Legende. Was da auch immer alles passiert ist, bleibt da natürlich im internen Bereich, aber ey, scheiße, wäre ich da gern dabei gewesen.
Was im Monarchsbus passiert, bleibt im Monarchsbus. Also, man merkt, du hast auf jeden Fall viel zu erzählen und ich glaube, wenn wir hier so dein Interview mitkriegen, du wirst bestimmt auch nochmal eine Sonderfolge am Ende bekommen. Da kann man dann alles ganz ausführlich nochmal besprechen, weil heute hier sind wir ja nur schon mit den Fragen relativ weit vorangeschritten. Und liebe Leute, die uns jetzt hier fleißig zuhört, ihr kennt's ja, wir machen ja nicht nur eine Rückschau auf vergangene Spiel, sondern wir gucken auch mal auf den nächsten Gegner voraus. Und da der Alex es ja vorhin schon mal angesprochen hat, viel Kieler Erfahrung und Vergangenheit hat, wird er uns heute auch einfach mal da noch ein bisschen begleiten und mal noch ein, zwei Sachen sagen. Vielleicht auch zu Spielern, die letzte Saison dabei waren oder die jetzt als Neuzugänge wieder da kommen, die zu Kiel gekommen sind. Es war aber auch wieder schwierig jetzt. Also, fangen wir mal mit der Sache an, die der Alex sicherlich auch noch gut kennt, so ein bisschen Kieler Geschichte. Vor uns mal erwähnt, Kiel lange Zeit auch vor den Monarchs schon in der ersten Liga damals noch gewesen, bevor es die GFL wurde. Von 96 bis 2002, als dann ja mehr oder weniger schon fast ein kleiner Zwangsabstieg folgte mit diesem in Summe 100-0 gegen Dresden. Dann hat man sich ein bisschen neu aufgestellt, ist dann seit 2007 wieder zurück in die GFL gekommen und dann hat man gezeigt, dass man auf jeden Fall aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Wenn ich da mal so in die Vita schaue, 2008, 2009 Vizemeister, 2010 deutscher Meister. Das war ja noch zu der Zeit, wo du noch in Kiel unterwegs warst, Alex, 2010, deutscher Meister. Hast du das noch aus Kieler Sicht mitbekommen?
Nein, ich bin ja, wie gesagt, 2003 nach Leipzig gezogen. Ja, 2003 nach Leipzig gezogen und hab dann schon angefangen, Monarchs-Blut zu atmen und bin meine erste Saison als Monarchs-Stadionsprecher war die 2009er Saison. Und
hier unten hat man es aufgeschrieben.
Oh. Genau, und dann ist da natürlich, da war natürlich schon viel Rivalität noch schon dabei, aber da war ich schon Monarchs-Stadionsprecher, ich bin ja noch nach wie vor im Alumni-Verein in Kiel, aber da hatte ich dann keine direkten Bezüge mehr.
Genau, aber du wirst dich natürlich trotzdem so ein bisschen trotzdem für die natürlich Kieler gefreut haben, 2010, ja, endlich Deutscher Meister.
Deutscher Meister war für das Programm auch schon lange wichtig. Ich meine, sie hatten, haben es auch gut wieder aufgebaut und damals Kent Anderson als Trainer gehabt und dann Patrick Esume, der das dann fortgeführt hat. So war Kiel in dieser Phase 2008, ja, bis, ja, würde ich sagen, 2012, 11, 12 so, war Kiel das Maß der Dinge in der GFL. Die waren immer wieder im German Bowl. Sie haben allerdings immer das Pech gehabt, sie haben es nur einen gewonnen und dann war es ja auch sogar 2012 so, dass dann die Quarterback Jeff Welch und der Runback Trevor Deed ja in Kiel waren und dann 2013 beide zusammen nach Dresden kamen, um dann den German Bowl wieder zu verlieren. Das ist so ein bisschen die Geschichte von Trevor. Aber da war
immer noch das schönste T-Shirt. Das schönste T-Shirt, wo Jeff Welch in Dresden war, mit Welch Freude. T-Shirt einfach großartig. Ja. Aber ja, du sagst es richtig, ne? Neben der Meisterschaft 2010 kam dann nochmal 2011 und 2012 eine Vizemeisterschaft dazu. Man könnte sagen, Kiel ist so ein bisschen das Vizekusen der GFL. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, 2014 und 2015 haben sie dann den EFL-Bowl gewonnen. Also das ist ja nicht der ELF-Bowl, den es jetzt mal wieder gibt, sondern das war ja damals so ein bisschen der Vorgänger von der Big Six, glaube ich, wenn ich das richtig im Sinne habe.
Nee, das ist so ein bisschen, wenn man es im Fußball vergleicht, ist das so der UEFA-Pokal oder jetzt die Euroleague. Ach so. Also sie haben die Euroleague gewonnen, es gab damals ja noch den Euro-Bowl auch noch sowas. Also auf jeden Fall war es, kann man sagen, ein Europapokal, den sie da gewonnen haben.
Ja, aber dann wurde es leider schon wieder, naja, nicht mehr ganz so erfolgreich, wenn man jetzt so mal auf die letzten drei Saisons, 2018, 19 und 21 blickt, mit einem 4-9-1 2018 und einem 2-11-1 2019.
Ja, in Kiel kam ein, zwei schwierig Sachen zustande, die in meinen Augen mit Sicherheit da einen großen Einfluss hatten. Zum einen war es, in Kiel gibt es ein Stadion, was wirklich gut ist, das ist das Holstein-Stadion, da spielt aber Holstein-Kiel drin, jetzt aktueller Fußball-Zweitligist, und damals war die Situation so, Holstein-Kiel mochte die Hurricanes als Verein nicht. Holstein-Kiel hatte aber richtig gehend sehr gute Kontakte in so einer Dreiecksbeziehung mit dem Hauptsponsor und der Stadt, sodass sie die Canes da mehr oder weniger aus dem Stadion gedrängt haben und die jetzt in diesem anderen kleinen Stadion spielen, was dann so ein bisschen zurechtgebaut wurde, aber natürlich nicht dasselbe Flair hat. Die machen viel, die investieren jetzt auch viel, neuen Platz bekommen und alles, aber es ist nicht dasselbe gewesen. Und da sind ja natürlich der Zuschauerschnitt, der hat sich halbiert, ja. Dazu sind dann noch damals auch ein, zwei Sponsoren weggebrochen und Kiel musste dann mal wieder, weil man vielleicht auch jahrelang immer so ein bisschen wieder, das ist auch so ein bisschen so Kieler Fehler gewesen, so ein bisschen über die eigenen Verhältnisse gelebt hat. Dann hat man aber gesagt, so, nee, das geht jetzt nicht und wir müssen das wirklich jetzt mal endlich solide machen, was sie auch gemacht haben und was richtig gut ist. Dann auch mit Gunnar Peter und so weiter und Michael Frey und wie sie alle heißen. Dann haben sie das Ganze auf solide Füße gestellt, aber konnten dann eben nicht mehr sagen, so, wir kaufen jetzt halb Hamburg auf und locken das an Spieler. Hamburg ist dann auch nach oben gekommen. Und so musste man kleinere Brötchen backen. Und da ist man auch nochmal ein, zwei Mal auch, ja, haarscharf am Abstieg vorbeigeschrammt. Ja, aber sie konnten sich halten. Und jetzt schon, ich glaube, es ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Saison, mit einem ganz jungen deutschen Headcoach, mit Timo Zorn, der aber so ein bisschen auch, das finde ich richtig gut, dort dieses Kieler Gefühl wieder aufgebaut hat. So dass halt eben auch Spieler aus der Region dort in die Verantwortung kommen und auch Spielzeit bekommen. So ein Wir-Gefühl ist da wieder entstanden in Kiel, wo man dann eben sagt, nein, wir müssen nicht unbedingt sofort in die Playoffs. Wir sind, auch wenn wir verwöhnt waren, erstmal mit weniger zufrieden und ja, wir bauen uns langsam mal wieder auf Und insofern ist das schon okay. Die hätten sich natürlich ein, zwei Siege mehr gewünscht, klar. Das hängt auch noch von vielen anderen Faktoren ab, wie Recruiting und schlagen die Imports ein oder nicht und wie viele kannst du kaufen. Aber die sind auf dem richtigen Weg. Wenn sie die Geduld haben, die Fans im Umfeld vor allen Dingen, dann wird Kiel stärker werden.
Das hoffen wir doch einfach aus Fansicht für die Liga, dass man nicht so riesen Abstände zwischen den Teams dann auf jeden Fall am Ende auch
hat. GFL braucht ein starkes Kiel, ja, weil davon gerade im Norden, ja, da leben die Derbys von Kiel gegen Braunschweig, Braunschweig gegen Dresden, Dresden gegen Kiel, ja, das ist ganz wichtig für die Liga. Jetzt sind die Adler auch noch hochgekommen, also das ist wirklich wichtig. Kiel und die Liga braucht ein starkes Kiel.
Ich denke auch, das ist natürlich auch zur Freude aller. Ich für meinen Teil finde enge und knappe Spiele generell spannender als, was weiß ich, ein 50-0 Shootout.
Ja, macht keinen Spaß.
Das macht irgendwann, also wenn ich dann das letzte Spiel gegen Potsdam denke, wir sind Notmeister zum ersten Mal geworden und haben irgendwie, glaube ich, 63-7 oder so gewonnen, weil Potsdam mit einem B-Team angereist ist, gefühlt. Das war zwar schön, dass man Notmeister ist, aber man hätte sich es irgendwie anders gewünscht. Ich für meine Worte zumindest.
Klar, das ist auch so, da nehme ich mich als Stadionsprecher dann auch immer mehr ein bisschen zurück. Da feierst du den siebten Touchdown jetzt auch nicht mehr so ganz überschwänglich, weil du auch sagst, naja, Respekt dem Gegner gegenüber und jetzt ist dann die Luft auch ein bisschen gegessen. Ne?
Ja.
Also ein starkes Kiel ist auf jeden Fall wichtig für die GFL, haben wir jetzt eruiert. Stark gegen uns müssen sie natürlich nie sein, aus unserer Sicht.
Also das wird diese Woche ganz schön spannend, ehrlich gesagt. Ja. Denn die Situation ist ja nun so, Quarterback bei uns, Austin hat sich verletzt, out of season. Mhm. Gute Besserung, mein Lieber. Der Junge, es tut mir so leid für ihn, der ist mit solchen Ambitionen hierher gekommen. Das ist wirklich unfassbar bitter. Und hört. Und Kiel hat jeder ja zusammen mit Düsseldorf so eher als den Abstiegskandidaten tituliert im Vorfeld. Hört. Bei einem auch wieder erstarkten Braunschweig bei den New Yorker Lions haben die sich ein 14-14 erkämpft. Und ich habe es jetzt noch
nicht. Das werden wir dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen auseinandernehmen, denke ich.
Aber da zucke ich schon so ein bisschen in Richtung Samstag. Das ist natürlich für die Fans Bombe, weil wir dürfen uns auf ein verflucht enges Spiel freuen, aber da müssen wir eine Situation erstmal lösen. Ne? Da dürfen wir nicht sagen, ja, das ist ja jetzt hier nicht mal ein Playoff-Kandidat und so weiter. Da haben sich die Vorzeichen gerade mal ein bisschen verändert.
Ganz genau. Und weil du es gerade ansprichst, können wir natürlich jetzt nochmal kurz drauf eingehen, wie Kiel ihr erstes Spiel bestritten haben. Das war jetzt am letzten Wochenende, am 22.05. Und zwar hatte da Braunschweig gegen Kiel gespielt, zu Hause, also in Braunschweig. Und das war direkt ein Unentschieden gewesen, ging 14-14 aus, wie du schon erwähntest. Und die Canes haben auch erst im vierten Viertel ihre ersten Punkte gemacht und konnten somit ausgleichen. Und das muss wohl echt eine Defense-Schlacht gewesen sein. Also gesehen
habe ich 14 Punkte. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich wollte mir die Highlights nochmal angucken, jetzt bis zum Wochenende. Musste auch natürlich so sagen, bei 14 Punkten Braunschweig, ja, die normalerweise eigentlich gut und gerne immer so ein 35er Schnitt hinlegen, so ungefähr. Nur bei 14 Punkte zu halten, spricht für eine gute Defense. Die Offense hat anscheinend da auch ein bisschen gebraucht, bis sie ins Rollen kam. Ich glaube, Kiel oder auch sowohl Kiel als auch Braunschweig haben, soweit ich weiß, kein Vorbereitungsspiel gespielt. Also für die war es auch genau das erste Mal dann in der Live-Situation. Und von daher brauchst du da vielleicht auf beiden Seiten erstmal ein bisschen Zeit, bis du da den Rost abklopfst. Hat man ja auch bei uns gesehen im Vorbereitungsspiel. Und dann ging es los. Und da muss ich sagen, haben die Kieler einen super Job gemacht, ja, gegen Braunschweig, die wieder gut investiert haben und die es wissen wollen dieses Jahr, nachdem sie ja nicht im German Bowl waren und dann jetzt immer wieder anzugreifen.
Das werden sie sich, denke ich mal, auf jeden Fall vornehmen. Also ich meine, wenn man mal die Gesamtstatistik so kurz anguckt, der Erik hat es vor uns schon mal anschneiden wollen. Wenn man mal so auf die letzten Saisons guckt, wolltest du da nochmal weitermachen, lieber Erik?
Ja, also die jüngere Vergangenheit gegen Dresden war halt sehr gut für uns. Wir haben die letzten drei Saisons immer gewinnen können, heimwärts wie auswärts gegen Kiel. Und da war eigentlich nur ein wirklich knappes Spiel dabei. Das war 2018, wo es mal 31-34 ausging. Ansonsten war es doch durchaus recht deutlich gewesen für Dresden.
Aber wenn ihr euch erinnert, zum Beispiel das letzte Heimspiel gegen Kiel, da haben wir zwar immer geführt und es war eigentlich auch souverän, Aber die Canes sind dann auch nochmal gut rangekommen. Ich hatte ich Schwierigkeiten immer mit der Aussprache des Quarterbacks. Der hieß irgendwie Geronimo oder sowas ähnliches. Und ich habe den immer...
Germinero
oder sowas. Und ich habe immer Geronimo aus ihm gemacht. Und Geronimo. Mein Handy explodierte dann mit Nachrichten aus dem Kieler Block, so nach dem Motto, Alex, was machst du denn da? Und ich so, oh shit, ja. Die waren gut. Die haben... wenn das nochmal ein, zwei Quarter länger gedauert hätte, dann wäre das nochmal ein enges Ding geworden.
Durchaus möglich. Also man muss auch sehen, die Gesamtstatistik, die man jetzt seit 2007 mal so gut nachvollziehen kann, spricht für Kiel mit 15 Siegen und 13 Siege für Dresden. Hat man vielleicht jetzt die Hoffnung, dass man dieses Jahr den Ausgleich in der Gesamtstatistik schafft, aber nach dem ersten Spiel von Kiel und nach unserem markanten Rückschlag, wir haben ja nicht nur einen Ausfall zu verkraften, wir haben ja mit unserer Nummer 98 gleich wahrscheinlich noch einen nächsten Season-Ending-Ausfall zu verkraften. Da wissen wir es jetzt nicht ganz genau, was es sich getan hat, aber nachdem er auf Krücken vom Feld gegangen, am Feld vorbeigegangen ist, dann wird er schon... wahrscheinlich auch nicht zum nächsten Spiel da sein.
Also zum nächsten Spiel kannst du ausschließen. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist es da, glaube ich, ja, also muss man mal abwarten. Das ist, könnte so in Richtung Wadenbein gehen oder sowas. Das könnte, muss aber nicht heißen, dass das nicht vielleicht in ein paar Wochen wieder fit ist. Also muss man einfach mal abwarten, müssen auch, ich habe jetzt keine ganz neuen Infos, aber muss man wirklich mal warten, was die Ärzte sagen, und sowas könnte auch in ein paar Wochen wieder heilen. Also ich sag mal so in Richtung Rückrunde vielleicht, wir haben dann nochmal die Sommerpause dazwischen, das machen wir ja ganz gerne mal, in der Hinsicht Richtung Rückrunde hat man vielleicht auch nochmal Hoffnung für den O-Liner, der verletzt ist, man da nochmal hofft, dass die vielleicht zurückkommen, aber es wird ein enges Höschen, das ist keine Frage.
Definitiv, also wir haben ja auch das Glück, dass wir jetzt nach dem Kiel-Spiel erstmal eine Woche Ruhe haben, dass man da vielleicht schon wieder kleinere Sachen auskurieren kann. Aber du hattest es ja vor uns auch schon mal angesprochen, die Schlüsselspieler, beziehungsweise letztes Jahr oder letzte Saison, der Quarterback, der Joe Germinario, ist wirklich ein komplizierter Name.
Germinero. Ich glaube
auch eher Geronimo draus machen, aber ja.
Geronimo,
Der hat ja jetzt seinen Weg in die ELF zu Berlin Thunder gefunden. Und ja, jetzt möchte man mal schauen, wen sie sich da Neues rangeholt haben mit Andrew Dion, einen studierten Bauingenieur. Das ist ja auf jeden Fall mal jetzt nie so das, was man vielleicht erwartet als Quarterback, aber wer weiß.
Naja, gut, also was die Leute studiert haben, ist nicht so richtig wichtig. Also es ist natürlich jetzt kein, es gibt ja im College-Football, und da kommen dann ja die meisten Quarterbacks in der GFL her, kein D1-Quarterback, sondern es ist, glaube ich, Division 3 oder Division 2 oder sowas, was aber auch nicht so viel Unterschied macht. Da gab es auch schon Perlen, die haben die Liga hier in Deutschland dominiert, und die waren auf einer sogenannten Division 3 School und nicht auf einer hochgelobten Division 1 School, wo dann die ganzen Leute vor 80.000 Leuten spielen und so weiter, sondern das war auch schon mal anders. Das hat nur bedingt manchmal was zu sagen. Es kommt wirklich auf das Einzelprogramm an. Und natürlich gibt's da auch mal Überflieger in den unteren Ligen. Man denke zum Beispiel an den langjährigen Receiver der Schwäbischer Unicorns, der Tyler Rutenbeck. Der kam auch von der Division 2 oder 3 School, und der hat die Liga wirklich mit dominiert. Also es muss nicht immer was heißen. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel gesehen von ihm. Ist immer noch ein bisschen eine Wundertüte. Man muss das Braunschweig-Spiel nochmal analysieren. Kiel hat meistens einen ganz guten, so in den letzten Jahren, würde ich sagen, von den letzten 5 Jahren haben sie 4-mal, glaube ich, wirklich einen ganz guten Quarterback gehabt. Die haben schon ein gutes Auge, und die haben auch die dementsprechenden Kontakte.
Ja, also das denk ich mal auch, wie gesagt, vorhin schon angesprochen mit dem 14-14, da muss man jetzt schauen, ob da vielleicht einfach das fehlende Vorbereitungsspiel daran liegt. Ich hoffe nicht, dass sie gegen Dresden jetzt in ihrer Erfolgsspur finden werden. Sie können sich gerne auch noch eine Woche Zeit lassen oder zwei. Aber wer auf jeden Fall fehlen wird, denke ich mal, ist bei Kiel der Wide Receiver Weston Carr. Wurde ja angekündigt, dass er auch dieses Jahr wieder ein Kieler Jung ist, mit letztes Jahr seinen knapp 1300 Yards Receiving und 15 Touchdowns, hat er auf jeden Fall ganz gut was dahin gebracht. Aber der hat sich ja dann doch nochmal kurz vor knapp dazu entschieden, zu den Vienna Vikings zu gehen und somit auch in der ELF aufzulaufen. da ist jetzt, muss man schauen, ist wahrscheinlich das gleiche wie mit dem Quarterback, der Wide Receiver Chris Vaughn oder
Vaughn. Ich glaube, Chris Vaughn würde ich schätzen.
Vaughn ausgesprochen, Chris Vaughn. Ja, muss man abwarten. Ich finde es natürlich, ja, it's part of the game gewissermaßen, wobei ich es von dem Weston Carr, und den ich auch richtig gut fand, das war ein richtig toller Spieler, finde ich es auch, hat es für mich ein bisschen Geschmäckle, wenn man wirklich erst im Wort steht, und da bin ich vielleicht oldschool, und wenn man irgendwo im Wort steht und sagt, hey Jungs, ich komme natürlich wieder nach Kiel und vielleicht sogar einen Vorvertrag unterschreibt und sich dann da irgendwie durch einen Winkelzug oder irgendwas Legales auch irgendwie rauswindet oder sagt, meine Oma ist krank und ich kann nicht kommen und dann irgendwie doch in die ELF geht, was es auch immer war, da spielt natürlich das liebe Geld auch eine Rolle, und das finde ich wirklich schlecht. Also ich kann's, da fehlt mir jede Diplomatie, das anders auszudrücken. Das finde ich wirklich schlecht. Dass die Vikings versuchen, ihn zu bekommen, ist okay, ist normal, aber dass der Kollege sich dann wegen ein bisschen mehr Geld belatschern lässt, dann in eine Liga zu gehen, deren sportlichen Niveau ich keinesfalls besser finde als das Niveau der GFL, aber das, ja, finde ich nicht gut. Aber ist letztes Jahr gewesen, soll er glücklich werden in Wien oder was auch immer. Ich freue mich dann auf Chris Vaughn, beziehungsweise auch nur bedingt, natürlich, weil ich hoffe, dass er viele Bälle fallen lässt. Aber nur am Samstag.
Wie gesagt, also Kiel, ihr dürft gerne wieder erfolgreich sein, aber fangt eine Woche später damit an. Nun ja, dann wollen wir es jetzt auch eigentlich gar nicht weiter in die Länge ziehen. Wir hoffen einfach mal, dass wir mit unserem neuen Starting Quarterback, Marvin Schöne, gute Chancen haben werden gegen ein vielleicht noch nicht ganz so zusammengefundenes Kiel.
Aber Marvin ist ein richtiges Talent. Also das darf man nicht vergessen.
Definitiv, keine Frage.
Ist 19 Jahre, kommt aus der eigenen Jugend. Also ich würde sagen, ist einer der besten Quarterbacks, die die Jugend jemals hervorgebracht hat. Hat sich ja nun auch schon dadurch ausgezeichnet, dass er eine Einladung bekommen hat, schon zur Nationalmannschaft, auch für die WM im nächsten Jahr. Er ist da im erweiterten Kader. Vielleicht schafft er auch sogar den Cut ins Team. Und er hat die Größe, er hat das Spielverständnis, er hat natürlich nicht die Erfahrung, ist auch klar, aber das hat man auch gesehen am Ende des Vorbereitungsspiels. Er hat seinen Touchdown-Wurf gemacht, also da muss man sagen, für das junge Alter ist er schon erstaunlich weit. Er muss natürlich noch viel arbeiten, aber du, ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist, ne? Es gab mal eine Situation bei den New England Patriots im Jahr 2001, als der Starting Quarterback Drew Bledsoe sich verletzt hat und dann jemand, ein gewisser Spargelliga an 199. Stelle gedrafteter Skinny Quarterback, den niemand auf dem Zettel hatte, namens Tom Brady, noch nie gehört den Namen, der dann einfach übernommen hat. Ne? Next man up. Ne? Das ist seine Chance, vor 8000 Leuten im Rudolf-Harbig-Stadion zu sagen, sich nicht nervös werden zu lassen und das zu seinem Team zu machen. Das ist seine Chance.
Das Monarchs Miracle, wir werden es hoffentlich erleben. Es wäre wunderschön. Also gerne natürlich. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Du wirst es ja vielleicht in der letzten Folge gehört haben, die du hoffentlich natürlich gehört hast. Wir haben ein Tippspiel. Wir wissen immer noch nicht so richtig, was wir eigentlich mit dem Tippspiel machen wollen, aber wir machen es auch mit dir. In der ersten Runde sind wir ja alle leider etwas dran vorbeigerannt. Jetzt hoffen wir mal, dass wir diesmal ein bisschen näher kommen. Wir haben es übrigens noch gar nicht aufgelöst, Erik. Wir haben vergessen zu sagen, wie das Tippspiel ausgegangen ist.
Naja, getroffen hat natürlich niemand. Aber am nächsten dran war Philipp mit +9. Es ging ja nur leider -3 aus. Ja, also ich hoffe mal nie, dass das jetzt nächste Woche genauso aussieht.
Ja, jetzt bist du gerade so gut im Reden. Hau doch mal deinen Tipp raus, komm.
Ja, ich habe vorher schon mal überlegt, aber also das wird ich glaube, das wird ein schwieriges Spiel. Ja, unser Starting Quarterback ist weg. Jetzt rückt jemand nach. Und ja, ein paar Blessuren sind allgemein bei uns noch da. Bei Kiel kann ich das jetzt nicht ganz so einschätzen. Deswegen gehe ich mal mit einem vorsichtigen +7 rein.
+7, ne? Das ist doch schon mal ein Anfang. Der Alex hat ein bisschen zugehört. Ist ja gut im Bilde, was die Teams angeht. Dann Erzähl doch mal, was du so denkst.
Ich denke, dass es ein auch ein bisschen defense-orientierteres Spiel geht, dass es ja kein Highscoring-Spiel wird. Und ich hoffe und denke und glaube aber, dass wir am Ende siegen werden. Allerdings wird es knapp, Derby-Charakter und viele Fans, Jubiläumsspiel. Deswegen sage ich plus drei.
Plus drei. Okay, jetzt habe ich ja letzte Woche schon beim Potsdam-Spiel sehr optimistisch mit plus 20 agiert. Ich bin
so ist das in der Hinsicht. Da muss man ein bisschen einen raushauen, ne? Wenn du nur das
tippst, was alles tippst. Ich bin auch heute wieder optimistisch und ich glaube auch nicht, dass es so deutlich wird, das muss man ja ehrlich sagen, aber ich setze bei euch noch einen drauf und sage, das wird ein plus 8. Ich mach's diesmal nicht ganz so übertrieben.
Ja, total wild.
Ja. Das hab ich gelernt über die Jahre, wo ich noch als Fan mitgetippt habe in einem Losteria-Tippspiel. Immer ein bisschen abseits.
Das nennt man Geiern.
Das Losteria-Tippspiel gibt's im Übrigen immer noch, ne? Und da
genau.
zu machen, die Losteria-Pizza ist richtig lecker.
Ja, ich hatte das Glück, einmal tatsächlich zu gewinnen. Das war sehr lecker. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Das haben wir uns jetzt verwirkt. Da dürfen wir jetzt nicht mehr mitmachen.
Schade. Naja, geh mal selber essen. Gut, dann soll es jetzt aber auch hier gewesen sein. Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht, dir zuzuhören, dir Fragen stellen zu dürfen, deine Fachexpertise genießen zu dürfen. Wie gesagt, ich denke mal, bei dem ganzen Wissen, was dahinter steht und der ganzen Erfahrung, können wir uns sicherlich nochmal vorstellen, dass du uns nochmal zu Gast sein darfst. Und diesmal etwas ausführlicher. oder das nächste Mal dann etwas ausführlicher vielleicht. Ansonsten, ich für meinen Teil bin durch. Vielleicht möchte der Erik heute noch was sagen. Hat er noch eine Frage?
Nee, aber auf jeden Fall bedanken wir uns vielmals, dass du da warst, dass du dich angeboten hast. Und ja, ich mach's ganz kurz. Wir sehen uns am Samstag auf dem Feld. Wie ich vorher schon erwähne, wir nehmen das ja getrennt auf, wurde ich von der Anja verpflichtet, quasi der Statistik-Crew unten auf dem Feld zu helfen. Und da rennen wir uns bestimmt ab und zu mal über den Weg da.
Na dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich freue mich aufs nächste Mal und uns allen ein gutes Spiel am Samstag.
Das geil. Werden wir vielen hoffentlich Dank. Haben. Danke dir, bis bald.
So, damit möchten wir jetzt langsam echt mal zum Ende kommen. Das ist eine sehr lange Folge geworden. Vielen Dank, falls ihr immer noch da seid.
Ja, wir hoffen doch, die treuen Fans müssen zuhören bis zum Schluss. Ja,
so gehört sich das. Genau, so unsere nächste Folge, die wird dann erscheinen am 9.6. Also nie wundern, ist jetzt eine Woche Pause, da ja quasi auch eine Woche spielfrei ist. Da unsere Folgen ja immer angedacht sind, am Donnerstagabend vor dem Spielwochenende rauszukommen. Das ist dann das Auswärtsspiel gegen die Berlin Adler, was am 12.6. an einem Sonntag dann in Berlin stattfindet. Ja, denkt dran, wenn ihr Bock habt, Fanbus steht bereit, wir werden auch wieder mit, oder ich zumindest, hast du auch Zeit?
Ich bin nie da, also ich kann nie mitfahren nach Berlin, ich bin da anderweitig verplant. Ich gucke es aber im Livestream.
Ah, sehr gut. Genau, ich werde mir Mühe geben, da mitzufahren. Und dann können wir schon ankündigen, dass wir auch dann beim nächsten Mal wieder einen Gast haben werden. Denn das ist ja das erste Spiel auf der Bernsdorfer Straße im sogenannten Bernsdorfer Superdome.
Was dann am 18.06. ansteht.
Ganz genau. Und das ist dann das erste Spiel dort, das erste Heimspiel. Und da gibt es, denke ich mal, einige Fragen von euch. Wie ist es dann mit Parkplatzsituation? Wie viele Leute passen dahin? Und all diese Sachen. Und da haben wir uns als Gast den Jörg Dressler rangeholt. Das ist der Geschäftsführer. Und ich hoffe mal, der kann uns da weiterhelfen mit all euren und unseren Fragen. Also denkt dran, schickt uns Fragen in den Shownotes unten. Da werdet ihr die E-Mail-Adresse finden. monaxcast@dresden-monax.de.
Genau, dann werden wir den Jörg mit ganz vielen Fragen eurerseits löchern. Und wir hoffen, da wird es einige Fragen geben. Also nicht wundern, am 9.6. fangen wir schon mal an, über das Spiel am 18.6. auf der Bernie zu reden. In diesem Sinne, ich bin durch für heute. Im wahrsten Sinne des Wortes, es war eine lange Folge, es war ordentlich Content heute. Ich hoffe, ihr seid immer noch dabei, ihr habt es geschafft, bis hierhin zuzuhören. Und ja, in diesem Sinne können wir uns eigentlich schon wieder verabschieden, oder?
Jawohl, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's wie die Monarchs. Do it again.
Do it again. Bis dahin. Ciao.
Ciao.